warum eigentlich Erntedank? Warum oder hat der überhaupt Relevanz noch für die heutige Zeit? Und wir haben einen Experten eingeladen für heute Morgen. Ein Experte, der selber auf einem Bauernbetrieb aufgewachsen ist, seit Jahren einen eigenen Bauernhof führt. Er ist zudem als Dozent an der Landwirtschaftlichen Schule vom Kanton St. Gallen in Saletz tätig, hat dort einen Lehrstuhl ergattert. Uli Lehmann, herzlich willkommen unter uns, komm doch ganz schnell führen. Besten Dank, Uli, dass du dir Zeit genommen hast, heute da zu sein, nicht nur an der Technik hinten zu schauen, dass man mich hört, sondern dass du auch da bist und uns da mit rein nimmst. Und so mal ganz grundsätzlich die Frage, wir haben ja alle genügend zu essen. Also wenn wir in die Migros, Coop oder andere Grossverteiler gehen, die aus dem Ausland zugewachsen sind, die Regale sind immer voll. Kannst du uns mal ein bisschen sagen, woher kommen die Lebensmittel eigentlich?
Gut, also in der Schweiz haben wir vielleicht habt ihr euch befasst mit dieser Abstimmung. Die Selbstversorgung die ist so zwischen 50-60%. Also, das, was wir essen, ist ein bisschen mehr als zur Hälfte, wenn wir da produzieren, anbauen oder veredeln. Und die anderen 40-50%, die kaufen wir. Und grosse Agrarnationen sind Argentinien zum Beispiel, ist aber ein bisschen weiter weg, dort tun wir wenig beziehen. USA, da jetzt Europa ist Italien. Das ist eigentlich kilomäßig fast der Hauptlieferant, hat mich noch erstaunt. Vor Deutschland und vor Frankreich. Frankreich selber hat deutlich mehr Lebensmittel, die sie produzieren, als Leute, die sie essen. In der Schweiz ist es ein bisschen schwierig, wir haben viele Berge. Unproduktives Land auf Gletscher und so, schwierig. Und es ist eigentlich nur der Mittellandgürtel und ein paar Alpentäler und haben gleich relativ viele Leute. Steht. Und so bringen wir es eigentlich rein von den Böden, die wir haben, gerne her. Um alles selber zu produzieren.
Was mich jetzt ein bisschen verwirrt, du redest von Agrarwirtschaft. Ich rede von Lebensmitteln im Coop und im Migros. Ich meine, das kommt aus Fabriken, oder? Mhm. Ich meine, Pasta, klar, das kommt aus Italien, darum ein grosser Produzent. Wie kommst du jetzt auf Agrarwirtschaft?
Ja. Agrarwirtschaft, ja. Also das Business, also Agrarwirtschaft ist für mich das Business, wie man aus Land kann Früchte machen und dann Geld verdienen.
Also du würdest sagen, unsere Lebensmittel kommen alle vom Bauer, letztendlich, nicht aus dem Migros.
Ah ja, so habe ich es eigentlich schon gesehen, ja.
Ah, gut.
Mal dann. Aber gut. Wir sind froh, dass das Migros ist. Wir sind die andere Seite. Wir probieren den Migros möglichst viel zu verkaufen, zu möglichst guten Preis, um damit Geld zu verdienen. Und ja,
genau.
Jetzt ist es ein bisschen die andere
Seite. Das ist mal die Offenbarung von morgen. Unsere Lebensmittel kommen alle irgendwo aus der Landwirtschaft, aber es geht nachher über den Grossverteiler. Einfach für die, das vielleicht nicht klar war. Ich hoffe, es waren wenige. Genau. Jetzt, du hast ein bisschen mit angetönt, egal ob inländische oder ausländische Produktion. Wir können einfach in den Supermarkt gehen, das kaufen. Mhm. Was braucht es denn alles, dass die Lebensmittel von der Erde irgendwann im Coop landen oder im Migros? Was steht da für einen Aufwand dahinter? Mhm.
Ja, wir können ein bisschen vorbereiten auf die Frage. Und darum habe ich ein paar Bilder gemacht. Und ich habe gedacht, mit Bohnen könnte man es gut erklären. Bohnen, viele haben vielleicht noch selber ein Gärtchen, können noch so Höckerli machen und von dort her kann man es recht gut nachvollziehen. Und im Rheintal hat es, seit ein paar Jahren, ist der Bohnenbau relativ stark. Es ist vorgekommen, man sieht da relativ viele Felder, wo Bohnen machen. Und Bohnen brauchen wir alle wirklich ausschließlich für die menschliche Ernährung. Und da möchte ich es euch ein bisschen zeigen, wie man das macht. In der Regel tut man eine Wiese nehmen und die tut man einmal ernten und dann tut man bereit machen zum Bohnen säen. Und vielleicht können wir das erste Bild nehmen, wo man ein junges Bohnenfeld schon sieht. Das ist schon ein 3, 4, 5 Wochen altes Bohnenfeld. Also die Wiese ist noch bestehend, man tut den Dünger drauf. Die Bohnen kannst du gut mit Güllen oder Mist düngen. Es ist nicht so anspruchsvoll von der vom Dünger her. Dann kann man es pflügen, abtrocknen und dann braucht es ein ganzes feines Abbett, dass die feinen Korn eigentlich gut in der Erde sind, dass sie dann die Wurzeln treiben können. Idealerweise ein leichtes Regeli. Es geht dann viel ringer, dass es raufkommt. Aber Bohnen haben nicht gerne nasse Füße. Und das ist im Rindtal immer eine grosse Herausforderung. Wenn es zu viel Regen gibt, dann hast du sofort riesige Schäden. Heuer war es genial. Heuer war es wirklich gut. So Mai, Juni hat man immer ein bisschen Gewitter gehabt, aber nie heftig. Sie hat immer feucht und sie haben warm, die Bohnen lieben die Wärme. Und dann, wenn sie so gross sind, geht es noch ein paar Wochen, bis sie erntereif sind. Sie brauchen die Wärme und wenn wir ein bisschen schauen müssen, dass das Unkraut nicht überhand nimmt, das ist das eine. Und das zweite, was kritisch ist bei den Bohnen, das ist die Graufühle. Und darum nimmt man gerne weisses Land, weil dort hat es wenig Pilze drin, von Vorkulturen. Und dann hat man recht gute Chance, dass es nicht verfault, dass nicht ein Pilz drin hockt. Und man tut es in der Regel auch einmal chemisch oder zweimal chemisch behandeln, dass man es möglichst nicht zu faul hat. Schnecken ist immer ein Thema. Schnecken lieben Bohnen. Die kommen von außen rein, dann manchmal sind sie schon drin. Vor allem, wenn es feuchtes Wetter ist und wenn du Schnecken fraßt hast, dann will sie niemand mehr Bohnen. Das sind eigentlich die Herausforderungen. Wenn man so herbringt, kommt dann auch der Vollernter, nicht gerade 10 Stück, aber einer, aber der hat auch eine stundliche Leistung. Und erstaunlich, wenn er die Bohnen rausfischen, aus dem Laub und aus der Studie, geht einmal durch. Und wenn man Glück hat, irgendwo bei 10 Tonnen Bohnen auf die Hektare bringt man es raus. Heuer war es genial gewesen. Heuer haben alle gesagt, irgendwo zwischen 20-25% mehr als in einem anderen Jahr. Heuer war ein ganz gutes Bohnenjahr gewesen. Aber, und das sieht man vielleicht auf dem nächsten Bild, im September ist der grosse Regen gekommen. Hat es bis 200 mm Regen gegeben. Und da wäre eigentlich ein hübsches Bohnenfeld gewesen. Aber da ist total schade. Die sind wirklich buchstäblich versoffen. Und es braucht so wenig, dass du geniale Ernte hast oder dass du total Schaden hast. Das ist richtig weit nach oben. Und beim nächsten Bild, da ist jetzt die Nähe von Sportanlage Weidnau. Dort haben sie am meisten Wasser gehabt. Und sie ist vielleicht auch ein paar Stunden oder vielleicht einen Tag gestanden. Und man sieht auch ein paar Spuren. Sie sind mit der Erntemaschine vielleicht noch ein bisschen gefahren. Aber eigentlich, da gehen sie nachher drüber mit dem Mulcher und schlagen sie ab. Und das kannst du nicht mehr brauchen. Sie verfaulen. Und sie ist so nah zusammen zwischen einer guten Ernte oder wenn es zu viel Wasser hat, ein Totalschaden. Und da ist schon noch ein bisschen die Herausforderung. Ja, und vieles hast du in der Hand, probier es gut zu machen, aber...
Also würde ich sagen, trotz all der technischen Hilfsmittel, Maschinen beim Säen, Maschinen beim Ernten, wissenschaftliche Erkenntnisse, wo man Pilze bekämpfen oder Schädlinge sonst bekämpfen, der Bauer hat es trotzdem nicht in der Hand, dass er am Schluss eine gute Ernte hat.
Nein.
Was gibt es denn für Faktoren, die da alles einflüssen können? Du hast Schädling genannt, zu viel Regen. Was gibt es sonst für weitere Sachen, die kritisch sein können?
Also zu viel Regen ist sicher etwas, was schwierig ist. Man hat zwar im Rheintal jetzt die geniale Drainage, die haben sie im Weltkrieg gebaut, dass man die Felder relativ schnell entwässern kann. Da ist überhaupt der Anbau möglich geworden. Aber trotzdem, wenn es so zu viel Regen auf einmal gibt, dann geht nicht viel. Zu uns, kein Regen, ist klar. Dort hast du heute gute Bewässerung im Gemüsebau, alle anderen Flächen, die nicht viel Geld bringen, da kannst du nicht bewässern, die verdorren ein Stück weit. Hagel. Heuer ein paar Mal so Streifen. Zum Teil hat es Sachen verhagelt, zum Teil sind wir da noch gut davon weggekommen. Ja, es ist ja schon das Wetter, wo merkst, Gott ist der, wo schenkt. Und wenn der Wetterbericht Hagel hat, du kannst höchstens betten oder... Ich hoffe, es geht nebendurch, aber du hast es so nicht in der Hand.
Ja. Ich habe mal ein bisschen geforscht und habe herausgefunden, 1816 hat es eine Hungerkrise in Europa, zurückzuführen auf einen Vulkanausbruch in Indonesien, ein Jahr voran, zurückzuführen auf sozioökonomische Umstellungen, also Industrialisierung. Das ist ein unbekannter Maler, Zürcher Oberland, der dargestellt hat, wie die Leute sich an Gras eingesammelt haben, weil sie Hungerkrise hatten. Hat man das auch im Rheintal gekannt? Gibt es da ähnliche Geschichten?
Wir müssten da wahrscheinlich noch die ältere Generation fragen. Die können jetzt noch heute nachher erzählen. Ich habe ein bisschen gefragt, habe meinen Papa noch gefragt. Und vielleicht hat es so Leute gehabt, die waren zurück in dem Freilichtspiel gewesen. Der Schmugglerkönig hat es auch recht eindrücklich erzählt, wie das da war, wo der Rhein noch nicht gerade war, wo er häufig überschwemmt hat, wo es auch noch keine Drainage gegeben hat im Rheintal. Versoffene, nasse Böden, unproduktiv. Und vor allem keine Arbeit. Die Leute haben keine Arbeit gehabt. Und wenn sie keine Arbeit hatten, haben sie kein Geld gehabt. Sie haben vielleicht ein Äckerli gehabt, das wirklich mühsam war zum Bearbeiten. Und ja, zeitintensiv wie verrückt und einfach kein Geld. Und wenn es halt überschwemmt hat, dann ist der alles versoffen. Herr Rüpfelecker, 2-3 Tage im Wasser, ist alles kaputt. Oder? Dann kannst du nichts mehr rausnehmen. Und, Und es ist nicht lange her, oder? Es ist so erst Zweite Weltkrieg in dem Zeitfeld drin. Es ist wirklich nicht lange her, es waren die Mausarme gewesen da. Mhm. Und jetzt haben wir es. Ja, es ist so anders, oder?
Also sagst du, uns geht es heute gut. Ich meine, was könnte uns heute schon passieren? Die paar Äpfel und die paar Zwetschgen, die es nicht gegeben hat das Jahr, könnte man jetzt so sagen. Aber wagen wir noch einen Blick vorwärts. Ich meine, angenommen, Europa, grosse Dürre oder grosse Überschwemmungen, die Weizenernte fällt zu grossen Teilen aus oder die Heröpfelernte. Was würde passieren? Mit was könnte da für Zusammenhänge aufbrechen, die man gar nicht erfassen kann?
Das ist ganz, ganz schwierig. Das kann ich kann es nur ein bisschen erdenken, aber ich habe keine Ahnung. Weizen zum Beispiel, grosser Weizenlieferant könnte Ukraine, Russland sein. Die haben genial gute Böden, riesige Felder. Vielleicht haben sie es nicht so im Griff, teilweise politisch, um die gut zu bebauen. Auf der anderen Seite hat man auch schon gesehen, wenn es ein bisschen kritisch ist von der Versorgungssicherheit her, Russland hat ja nicht so ein offenes Herz, wo sie sagen, ja, wir können euch, also die schauen auch mal zuerst für sich. Es ist auch schwierig, was würde passieren, wenn grössere, also wirklich ganze Kontinente würden Ernte ausfallen, wer würde reinspringen. Die Logistik wäre da, um vieles zu verteilen, aber es ist schwierig zu beantworten.
Was würdest du sagen aus der fachlichen Richtung, die Ernährungssicherheit, die wir heute haben, unabhängig jetzt von inländischer und ausländischer Produktion, können wir uns auf dem ausruhen oder könnte da gut auf andere Zeiten auf uns zukommen?
Ich denke, es kommen andere Zeiten. Das eine ist das Bevölkerungswachstum, dass immer mehr Leute mit immer weniger Boden müssen essen haben. Also das ist, wir reden von 2 Milliarden Leuten mehr in kurzer Zeit. Und wenn wir jetzt auf uns Europäer schauen, bis jetzt ist es auch gut gegangen, aber die Versorgung der Menschheit mit Nahrungsmitteln ist kritisch und sie wird kritischer wahrscheinlich. Und ja, ich denke, wir können wirklich Danke sagen und schauen, dass wir sie am Wochen beibehalten, aber es ist eine grosse Herausforderung, sicher.
Ja. Gut, Ueli, danke dir. Bist du da gewesen, hast du Zeit genommen, hast du dich vorbereitet auf die Fragen. Herzlichen Dank. Ich denke, wir haben gespürt in diesen Antworten von Ueli, dass wir genügend zu essen haben, ist nicht selbstverständlich. Ist etwas, das zu grossen Teilen davon abhängt, können wir überhaupt ernten? Ist es überhaupt möglich, dass Coop und Migros ihre Regale füllen können? Eigentlich, hat Ueli auch angetönt, der Lebensmittelertrag von der Schweiz langt gar nicht, um die Schweizer Bevölkerung am Leben erhalten. Das ist, wir leben in Friedenszeiten, wir können von den Nachbarländern importieren, ist ein Geschenk. Wie die Abstimmung heute rauskommt, sind wir noch gespannt, was da wird weitergehen. Aber ob wir auch in Zukunft genug zu essen werden haben, es liegt in Gottes Hand. Ich habe mal nachgeschaut, was sie weltweit die häufigsten Ursachen für Hungersnot von der Natur her gesehen. Das ist eine Statistik von der FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations. Sie sagen, oh, man sieht es gar nicht so gut, aber ich sage es euch, 84% der Ernteausfälle aufgrund von natürlichen Sachen ist Dürre. Also es ist natürlich ein Großteil von Vieh, der stirbt, weil sie gar nicht mehr getränkt werden können. Dürre hat zu 84% Schäden zur Folge. Weitere Bereiche sind nach einem Sturm, zum Beispiel mit 18%, Überflutungen 15%, Tsunamis 14% und Erdbeben mit 4%. Dieser Bereich wirkt da relativ klein und gering im Vergleich, aber trotzdem sind da laut Schäden. Was jetzt auch gar nicht drin ist, ist Frost, wo Sachen verfrieren. Aber wenn wir mal noch ein bisschen zurücktreten, einen Schritt, das sind jetzt nur Naturereignisse. Wenn wir zurücktreten und anschauen, Konflikte, irgendwie tut das nicht mehr, kannst du mir eins weitergeben, Esther. Eine Statistikübersicht über die Jahre 1981 bis 2009, eine Gliederung, was hat zu Notfällen geführt. Links seht ihr die Anzahl Länder, die Nothilfe in Anspruch genommen haben oder Hilfe bekommen haben aufgrund von Hungerskrisen. Der rote Balken, der unterste, sind Kriegskonflikte. Menschengemachte Lebensmittelverknappung. Ihr seht, im Jahr 2009 sind das nahezu 20 Länder, die Hungersnöte aufgrund von Kriegen hatten. Dazu kommt der zweite, der helle Balken, das sind sozioökonomische Gründe. Da rein gehören ganze Nahrungsmittelspekulationen, unfaire Verteilung von Lebensmitteln etc. etc. Weitere 10 Länder, ein langsames Naturereignis, wie Dürre zum Beispiel, was sich über längere Zeit anbahnt. Und nachher ein Violettes sind Naturkatastrophen, die plötzlich kommen, wie Unwetter, Stürme etc. Also man sieht, es gibt relativ viele Faktoren, die zu einer Hungersnot führen können. Die Spitze etwa im Jahr 2007, 2008 bei fast 70 Ländern weltweit, die Hungerskrisen erlebt haben. Das ist eine Statistik von der FAO. Einfach mal als Überblick, wo man mal sieht, weltweit sind die Ernten oder zumindest Nahrungsmittelverteilung gar nicht so stabil, wie man manchmal das Gefühl hat. Es bleibt aber gleich die Frage, ja, warum dem jetzt einen ganzen Gottesdienst widmen? Okay, ist vielleicht nicht ganz so sicher, die ganze Nahrungsmittellage, aber warum Erntedankgottesdienst? Warum bringt man das in die Kirche rein? Und wenn wir ehrlich sind und die Bibel schauen ins Neue Testament, es gibt keinen einzigen Bibeltext, der uns Christen auffordert, Erntedank zu feiern. Trotzdem machen wir es. Warum? Wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen ins Alte Testament, dann sehen wir, bei den Juden war das anders. Die Juden sind aufgefordert worden, als ganzes Volk Erntedank zu feiern. Und wir möchten da zusammen einen Text lesen aus dem 5. Mose, Kapitel 26. 5. Mose, 26. Kapitel, Verse 1 bis 11. Das ganze Buch 5. Mose, vom Hintergrund her, das sind drei grosse Reden von Mose, bevor Israel von Ägypten ins verheißene Land Kanaan eingezogen ist, wo der Mose ihnen alles nochmal in Erinnerung gerufen hat, was sie erlebt haben in den letzten Jahren, was für Gesetze und Bestimmungen Gott rausgegeben hat. Und ein Teil davon lesen wir jetzt im Kapitel 26, 1 bis 11. Das ist der Mose, der zum Volk redet im Namen Gottes. Wenn du nun in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt und es in Besitz nimmst und darin wohnst, so sollst du von den Erstlingen aller Früchte des Erdbodens nehmen, die du von deinem Land einbringen wirst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, und sollst sie in einen Korb legen und an den Ort hingehen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und du sollst zu dem Priester kommen, der zu der Zeit im Amt sein wird, und zu ihm sagen, ich bezeuge heute vor dem Herrn, deinem Gott, dass ich in das Land gekommen bin, von dem der Herr unseren Vätern geschworen hat, dass er es uns gebe. Und der Priester soll den Korb von deiner Hand nehmen und ihn vor den Altar des Herrn, deines Gottes, niederlegen. Da sollst du das Wort ergreifen und vor dem Herrn, deinem Gott, sprechen, mein Vater war ein umherirrender Aramäer. Und er zog nach Ägypten hinab und lebte dort als Fremdling mit wenigen Leuten und er wurde dort zu einem großen, starken und zahlreichen Volk. Aber die Ägypter misshandelten uns und bedrückten uns und legten uns harte Arbeit auf. Da schrien wir zum Herrn, dem Gott unserer Väter, und der Herr erhörte unsere Stimme und sah unser Elend und unsere Mühsal und Unterdrückung. Und der Herr führte uns aus Ägypten mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit gewaltigen, furchtgebietenden Taten und durch Zeichen und durch Wunder und brachte uns an diesen Ort und gab uns dieses Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und siehe, ich bringe nun die ersten Früchte des Landes, das du, o Herr, mir gegeben hast. Und du sollst sie vor dem Herrn, deinem Gott, niederlegen und sollst vor dem Herrn, deinem Gott, anbeten. Und du sollst fröhlich sein wegen all des Guten, das der Herr, dein Gott, dir und deinem Haus gegeben hat. Du und der Levit und der Fremdling, der in deiner Mitte ist. Das ist die Anweisung, wo Gott das im Volk gegeben hat. Und das Volk Israel steht da in der Wüste Sinai, kurz bevor sie einziehen ins verheißene Land und der Mose wiederholt das. Und wenn wir jetzt das ganze Buch 3. Mose und 5. Mose würden lesen, dann merken wir, das geht gar nicht um einen einzelnen Tag, wo der Israelit kommt und das Körbchen von der ersten Frucht bringt, sondern das waren drei grosse Festwochen im ganzen Jahr. Also die drei grossen Feste, die wir kennen aus dem jüdischen Volk, das waren Erntedankfeste. Das erste Fest, das war das Fest der ungesäuerten Brot. Ziemlich früh im Jahr, so Mai umeinander, wo man Gerstenernte eingebracht hat, das ist das früheste Korn, das man eingebracht hat, da ist man gekommen und hat Erstlingsgarbe gebracht. Und es war sogar bestimmt, ihr dürft nicht von der neuen Ernte essen, bis ihr nicht Erntedank gefeiert habt, bevor nicht Erstling Gott geweiht worden sind. Das Fest der ungesäuerten Brot ist bekannter als Passafest, wo der Auftakt bildet zu dem Fest der ungesäuerten Brot, ist ein Erntedankfest, eine ganze Woche lang. Nachher, 50 Tage später, 7 Wochen und einen Tag später, genau, ist so verordnet, kommt das zweite Erntedankfest, das Pfingstfest oder vom Judentum her das Schavuotfest. Wieder eine Woche lang Erntedank. Abschluss von der Getreideernte, Weizen ist eingebracht worden und wieder Erstling von der Frucht bringt man und macht das Erntedankfest, 7 Tage lang. Und am Schluss noch gegen Ende vom Jahr das Laubhüttenfest. Das Fest, wo man Erntedank feiert für die Früchte der Bäume und vom Weinstock. Wieder eine Woche lang Feste. Hey, 3 Wochen lang verordnetes Erntedank. Das hat ein unglaubliches Gewicht gehabt im Volk Israel. 3 Wochen lang, wo man daran gedacht hat, Gott ist es, der die Ernte hat wachsen lassen. Und man kann sich fragen, ja, warum hat Gott das verordnet? Sind da leicht narzisstische Züge, weil er sich gerne im Mittelpunkt sieht und sich in der Dankbarkeit von seinem Volk wälzt? Und wir müssen sagen, wenn wir genau woran schauen, nein. Der Grund ist, Gott kennt das Herz von uns Menschen. Er kennt das Herz von seinem Volk und weiss genau, es wird unglaublich schnell übermütig. Das menschliche Herz tendiert zum Übermut. Wir müssen uns vorstellen, da ist das Volk Israel. Es ist mehr als 40 Jahre durch die Wüste gewandert. Sie haben Gott nicht gefolgt vor 40 Jahren, am Anfang dieser Wüstenwanderung. Und Gott hat gesagt, als Gericht wird keiner von denen, der über 20 ist, ins verheißene Land kommen. In diesen 40 Jahren Wüstenwanderung ist das ganze Volk über 20 gestorben. Es steht keiner da, der älter ist als 60, außer der Josua und der Kaleb. Das ist die traurige Geschichte. Ein ganzer Wechsel vom Volk hat es gegeben. Aber die fantastische Geschichte dahinter ist, in diesen 40 Jahren durch heiße Steinwürste, unfruchtbaren Boden, Gott hat sein Volk versorgt. Es hat Wasser gegeben aus dem Felsen oder giftiges Wasser, das er gesund gemacht hat. Es hat Manna gegeben, das vom Himmel geregnet ist. Es hat Wachteln gegeben, sie haben sogar Fleisch können essen, immer am Sonntag. Gott hat sein Volk versorgt. Wir lesen davon, dass Kleider nicht kaputt gegangen sind in diesen 40 Jahren Wüstenwanderung. Ein Wunder. Etwas, was wir heute manchmal auch gerne erleben würden. Und warum ist das passiert? Gott sagt in seinem Wort, dass sein Volk erkennt, ich bin dein Gott und ich versorge dich. Durch die widrigsten Umstände durch versorge ich dich. Und Gott hat genau gewusst, jetzt führe ich mein Volk ins verheißene Land. Das Land, wo Milch und Honig fließt. Sinnbildlich natürlich. Auch dort hat man die Äcker bebauen. Aber im Gegensatz zur Wüste war das Schlaraffenland. Und Gott hat genau gewusst, das menschliche Herz tendiert dazu, übermütig zu werden. Das Gefühl zu haben, ich habe es selber geschafft. 10 Jahre in diesem verheißenen Land, im Reichtum und endlich wieder Wein trinken und endlich den Reichtum geniessen. Und plötzlich hat man das Gefühl, wow, meine Hand hat das geschaffen. Ich habe den Boden bebaut. Ich habe geerntet. Sind wir nicht gut? Und darum die Erntedankfester. Um unser Herz auf dem Boden zu behalten und uns bewusst zu werden, Gott hat es geschenkt. Nicht wir haben es gemacht. Fruchtbarkeit kommt von Gott. Und trotzdem, wenn wir anschauen, die meisten Generationen von Israel haben es trotzdem vergessen. Obwohl sie zu dem Erntedankfest gekommen sind und das Bekenntnis abgeleitet haben. Das älteste Bekenntnis in der Bibel ab dem Vers 5. Mein Vater war ein umherirrender Aramäer. Zurück zum Jakob denkt. Der ist umhergeirrt, ist ein Vagabund gewesen, wenn man so will. Ein Nomad. Ist auf Ägypten gekommen, in Gefangenschaft. Das ganze Volk unterdrückt. Gott hat es wunderbar befreit, hat uns begleitet in der Wüstenwanderung. All das wird bezeugt in dem Bekenntnis. Und obwohl sie das jährlich gemacht haben, mehrmals, sind sie übermütig geworden. Israel ist abgefallen von Gott und ist einfach nur noch Tradition gewesen. Hat vergessen, wer das sie eigentlich beschenkt hat. Und dann schauen wir auf uns und wir merken, unser Herz ist doch genau gleich übermütig. Sind wir, wenn wir ehrlich sind, nicht genauso vermessen und haben oft das Gefühl, ja, ich habe das selber geschafft. Dass es mir so gut geht, dass ich jeden Tag genug zu essen habe und meine Familie kann ernähren kann, also ich bin ja schliesslich gearbeitet, ich habe doch schliesslich Geld verdient. Wir bilden uns etwas auf unsere technischen Fortschritte ein, dass wir in Massen können säen und ernten, auf unsere Fortschritte von der Forschung her, dass wir die Schädlinge können bekämpfen und alles Mögliche. Das ist doch das, was uns Nahrungsmittelsicherheit ermöglicht, oder nicht? Und wir vergessen dabei, dass die Früchte vom Feld, vom Wald, da ist Gott dahinter, der Wachstum schenkt, der überhaupt fruchtbaren Boden geschenkt hat. Der dafür gesorgt hat, dass die Unwetter nicht alles verdorben haben oder dass gar keine gekommen sind. oder was eben je nachdem auch zulässt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann betrifft ja der Übermut nicht einmal einfach nur den Bereich der Nahrung. Wie denken wir darüber, dass wir einen Job haben? Ja, ich habe mich gut verkauft bei meinen zukünftigen Chefen. Ich habe meine Fähigkeiten eben gut ins Rampenlicht gestellt und darum diesen Job bekommen. Ich mache super Büts, darum komme ich einen Lohn über. Aber wer hat mir denn die Fähigkeiten geschenkt? Die Kraft zum Durchheben, jeden Tag ins Büro zu gehen oder auf den Bau und dort zu arbeiten. Gesundheit dazu. Steht ja wieder Gott dahinter. Oder dass ich eine Familie darf haben. Ältere Geschwister, die haben wir nicht ausgesucht, okay. Aber mein Ehepartner hat die meisten von uns ausgesucht. Unsere Kinder haben wir geschenkt bekommen. Klar, die meisten haben es selber gemacht, aber letztendlich sind Kinder ein Geschenk vom Himmel. Wir können es nicht wirklich steuern, ob wir Kinder überkommen oder nicht. Dass wir einen Ehepartner dürfen haben. Es gibt viele Leute, die gerne geheiratet wären und es nicht sind. Es ist nicht in unserer Macht, geheiratet zu sein und dürfen Kinder zu haben. Materieller Reichtum, angefangen bei genug Lebensmitteln, Socken, Unterhosen und all die Kleider, die wir jeden Tag brauchen, hier über die Unterhaltungsindustrie, Blu-ray, DVD, Xbox und weiss nicht was, das alles gibt, bis hin zu Auto- und Einfamilienhäuschen. Klar, ich habe geschafft dafür, aber dass es möglich war, dass wir in einem Land leben, wo das möglich ist, wo die ganze Situation stimmt, das ist doch ein Geschenk, haben wir nichts dazu beigetragen. Ist doch Gottes Wirken dahinter. Und nicht zuletzt unser geschenktes Leben, dass ich gesund bin, dass ich arbeiten kann, dass du heute Morgen hast können aufstehen, da hinkommen, deine Füße selber bewegen, haben wir nichts dazu beigetragen. Ist alles ein Geschenk, aber unser menschliches Herz wird so schnell übermütig und hat das Gefühl, ich bin selber gut. Ich habe es selber geschafft. Ist mein Verdienst. Und in dem Sinne kommt Erntedank. Erntedank, Dank sagen, Dankbarkeit. Dankbarkeit ist etwas, das vor Übermut bewahrt. Also es geht nicht darum, im Erntedank, dass wir irgendeinem narzisstischen Gott die Ehre geben, die er braucht. Es geht auch nicht um eine mühsame und lästige Pflicht, um den Gott zufriedenzustellen. Es geht auch nicht darum, dass es eine verstaubte Tradition ist, die wir uns nicht getrauen abzulegen, sondern es geht eigentlich darum, im Erntedank, dass wir uns wieder bewusst werden, woher kommt der ganze Wachstum? Woher kommt der ganze Reichtum? Dass wir wieder mal mit beiden Füßen auf den Boden runterkommen, dankbar für das, was wir dürfen haben. Und auch wenn Erntedank für uns Christen eigentlich nicht geboten ist, muss ich sagen, ist wohl eine der sinnvollsten Traditionen, die wir kennen. Kommen und Danke sagen. Und wir können das heute machen, ganz grundsätzlich in unserem Leben machen, Gott Danke sagen. Die Israeliten sich gewohnt haben, ihre Erstlingsgaben geopfert. Der Psalmist sagt im Psalm 50, wer Dank opfert, ehrt mich. Dankbarkeit ist ein Opfer. Erntedank heisst, wir kommen und opfern Dankbarkeit. Kommen vor Gott und geben ihm die Ehre, die ihm zusteht. Wir können Erntedank nicht nur heute feiern, über das ganze Jahr gesehen. Wenn wir uns bewusst werden, was alles ein Geschenk ist. Mein voller Kühlschrank zuhause. Ist ein Geschenk von Gott. Erntedank bedeutet, vor dem Essen zum Beispiel Danke sagen, beten. Das tägliche Gebet, das viele Christen machen vor dem Essen, das ist Erntedank. Danke hast du geschenkt, dass wir heute zu essen haben. Der Lohn auf meinem Konto, ein Geschenk von Gott, egal ob der hoch oder tief ausfällt, dass ich überhaupt kein Geld verdienen und überkomme, ist eigentlich ein Geschenk von Gott. Er gibt etwas von seinem Eigentum, gibt er uns zu, dass wir leben können. Der Zehnte zum Beispiel ist eine Form von Erntedank. Monatlich Gott den Erstling von meinen Früchten zurückgeben und sagen, du hast mir so viel gegeben und es ist eigentlich dies, darum gebe ich dir einen Teil zurück. Zehnten ist Erntedank. Mein Partner, Ehepartner, meine Kinder, ein Geschenk von Gott, die haben es nicht erarbeitet, die haben es auch nicht verdient. Gott anbefehlen und Danke sagen. Ich gebe sie in deine Hände, weil ich habe sie ja nicht selber erarbeitet. Mein eigenes Leben, mein geistliches Leben, dass Jesus für mich am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, ich habe nichts dafür, ist ein Geschenk. Ist eine Form eigentlich von Erntedank, dass ich das Kind von Gott sein darf. Wenn wir dann mal jeden Lebensbereich so ein bisschen durchbuchstabieren, merken wir, man kann jeden Tag Erntedank haben. Im übertreiten Sinn zumindest. Spannend ist, die drei Erntedankfeste, die Israel kennt, haben alle einen geistlichen Hintergrund. Das Passafest, das erste Erntedankfest, das Passa, kommt die geistliche Komponente von der Erlösung drin, die wir heute Abend mal auch werden feiern. Befreiung, Wegführung aus dem Reich von der Sklaverei, von der Sünde. Das zweite Fest, das Pfingstfest, das wir heute feiern, die Ausgüssung vom Heiligen Geist, wo uns ein geistliches Leben ermöglicht. Und das dritte Fest, das Laubhüttenfest, das vielen nicht bewusst ist, mir auch nicht bewusst war bis zur Vorbereitung für die Predigt, wo prophetisch die Sicht hat auf die Wiederkunft von Jesu, die Aufrichtung von seinem Königreich, die Ewigkeit. Eine geistliche Komponente, die in diesen Erntedankfesten irgendwo zum Ausdruck kommt. Und so möchten wir heute Morgen miteinander Erntedank feiern in 5 verschiedenen Ebenen. Als erstes werden wir nachher Abendmahl miteinander feiern. Abendmahl als Erntedank für all die, die sagen, ich bin ein Kind Gottes. Ich habe mich Jesus zugewendet, ich habe das für mich in Anspruch genommen. Die dürfen gemeinsam Abendmahl feiern. Die sagen, das betrifft mich nicht, die dürfen es dann einfach an sich vorbeigehen lassen. Eine zweite Komponente, Gebetsgemeinschaft. Dankopfern. Wer Gott Dank opfert, ehrt ihn. Wir werden anschließend ein Abendmahl einfach eine Gebetsgemeinschaft haben, wo wir wollen Danke sagen für all das, was uns Gott Gutes getan hat in unserem Leben im vergangenen Jahr. Und im dritten Schritt wollen wir ein Erntedankopfer einziehen. Ich habe auf das bereits angewiesen und will da noch ein bisschen ausführlicher werden. Erntedankopfer, wie gesagt, die meisten von uns haben auch da nichts beitragen, weil wir gar keinen Garten mehr haben. Aber vielleicht doch das Anliegen haben, ich will die Erstling von meiner Ernte auch irgendwie eingeben und darum ziehen wir ein Erntedankopfer ein. Freiwillig ist natürlich kein Zwang und das wird folgendermaßen nachher weiterverwendet. 50% werden wir in der Betttagssammlung von der FG Schweiz einlegen. Das war letzte Woche, am letzten Sonntag, der Betttag. Und die FG Schweiz macht jedes Jahr eine Betttagssammlung. 50% werden dort hingehen und für verschiedenste Arbeitsbereiche aus der FG Schweiz verwendet werden. Und die anderen 50% werden wir grosszügig für uns selber verwenden, im Hinblick auf unseren Jugendpastor, den wir angestellt haben. Das war ein wagemutiger Glaubensschritt, wo wir gewusst haben, längerfristig wird das eine Herausforderung, um die Stelle zu finanzieren. Wo wir gesagt haben, die Hälfte vom Erntedankopfer werden wir ins Reich Gottes investieren, in Lohn von unserem Jugendpastor. Einfach, dass ihr da auch wisst, wie wird das nachher weiterverwendet. Erntedankopfer als dritter Punkt. Und das vierte, Erntedankfest. Wir wollen das Fest feiern. Ihr habt es gehört, es hat noch 6 freie Plätze für zum Beispiel Gäste unter uns, die gar nicht die Möglichkeit haben, sich anzumelden. Nutzt die Chance zum Feiern. Ein feines Mittag, ein feines Torte, Dessertbuffet. Wir wollen festen aus dieser Dankbarkeit Gott gegenüber. Und der 5. Punkt, mehr als Herausforderung für jeden Einzelnen von uns. Wo kann ich Erntedank in meinem Alltag feiern? Ich habe 2 Beispiele genannt, zum Beispiel Gebet vor dem Essen, immer wieder die Dankbarkeit. Der Zehnte wäre auch so eine Möglichkeit. Und es gibt so viele Bereiche, wo wir die Dankbarkeit Gott gegenüber immer wieder zum Ausdruck bringen können. Das einfach mal als Denkaufgabe, wie kann ich Erntedank auch unter dem Jahr in meinem Alltag feiern. Wir gehen jetzt über in einen Lobpreisteil, wo wir zuerst 2 Lieder werden miteinander singen. Anschließend werden wir ins Abendmahl einsteigen, dann nochmal ein Lied singen, Erntedankopfer, und dann wird der Gottesdienst bereits am Ende entgegengehen.